herzlich willkommen bei Echt Direkt und Schweizer Schokolade. Mein Name ist Desiree Metro und ich freue mich sehr, dass ich heute niemanden Geringeren als Dominik Grönen zu Gast habe.
Ja, gerne.
Ich würde mal starten, mit dem ich dich bitte mal kurz ein bisschen etwas über dich zu erzählen, damit wir alle wissen, wo du gerade bist, wo du stehst und ja, woher du kommst.
Ja, also vielleicht kurz dazu, wo ich gerade bin. Ich bin gerade in einem unserer Coworking Spaces, den hier, wo ich jetzt gerade bin, ist in Stralsund. Man kann das ein bisschen im Hintergrund sehen. Haben also insgesamt hier aktuell mit der Orangerie 5 Spaces, die wir betreiben, also Coworking Spaces. Die sind alle so circa 1000 bis 1500 Quadratmeter groß. Und jetzt gerade bin ich in Stralsund in der Location. Und hier haben wir direkt so am Hafen eine Location, die ist so 1000 Quadratmeter. Erstreckt sich auf zwei Bereiche, die wir mit so einem Innenhof vereint, also verknüpft haben. Haben da noch eine Gastronomie mit dabei. Ja, und da bin ich gerade.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Und du bist ja, ich würde jetzt mal sagen, auch ein alter, so wie ich, so ein alter Versicherungshase. Du hast ja einen weiten Weg hinter dich gebracht von der Ausbildung bei der Provinzial hin zu diversen Unternehmungsgründungen und eben auch zur Orangerie, wo du jetzt gerade sitzt, wo du ja sehr viel unternimmst für Startups, für Coworking Spaces etc., was ich total toll finde. Wie kam es eigentlich dazu, zu diesem Weg oder zu diesem Swift in deinem Leben?
Naja, also es war halt so, wie du schon gesagt hast, ich habe im Grunde genommen ja nach meiner Ausbildung als Bankkaufmann bin ich dann in den Versicherungsbereich reingegangen, habe in dem Bereich, würde ich mal sagen, alles gesehen, was es irgendwie zu sehen gab, habe viele tolle Jahre in der Branche gehabt, habe erst, wie gesagt, für die Provinzial gearbeitet, war dann relativ lange auch für Lloyds tätig in London, habe für den Londoner Markt gearbeitet, war Coverholder bei Lloyds, war Lloyds Broker mit allem, was dazugehört. Und ja, irgendwann fing das ganze Thema an, auch relativ stark technikbasiert eine Rolle zu spielen. Und dann sind wir relativ früh auch auf den Zug aufgesprungen. Also wir haben damals schon, jeder, der sich so ein bisschen mit dem Thema Lloyds beschäftigt, weiß, wenn ich Coverholder bei Lloyds bin oder wenn ich, Lloyds Broker bin, dann kriege ich im Grunde um die Zeichnungsberechtigung des Syndikates im Londoner Market und bin dann letzten Endes für alles selber verantwortlich. Das heißt, also wir haben damals die Bedingungswerke selber geschrieben, wir haben die Produkte selber entwickelt, wir haben die Website selber entwickelt, den Online-Prozess und sowas. Das waren also alles Dinge, die wir selber gemacht haben und wir sind dann quasi nur noch zum Syndikat gegangen, die uns dann letzten Endes die Freigabe dafür gegeben haben. Aber für alles, was vorne nach vorne hin quasi relevant ist, waren wir komplett eigenständig verantwortlich. Und das ist auch so ein bisschen der Bereich, aus dem ich komme. Also ich bin halt ein sehr, sehr, sehr kreativer Mensch und habe halt Lust, immer neue Themen zu entwickeln und auch Dinge auszuprobieren, die es so im Markt noch nicht gibt. Und ich habe dann 2014 eine Company von mir verkauft und habe dann auch im Grunde genommen immer wieder was in der Branche gemacht. Also ich habe auch viele Versicherer beraten. Ich sag mal von A wie Allianz bis Z wie Zürich ist da eigentlich jeder Versicherer bei, mit dem ich da irgendwas gemacht habe. Und irgendwann war es aber so, dass ich dann gesagt habe, ich habe irgendwie auch mal Bock, was Neues zu machen. Ich habe halt sowieso immer schon nebenbei Beteiligung gehabt an Startups, unabhängig mal von meinen Aktivitäten in der Versicherungsbranche, habe ich immer links und rechts was gemacht, weil ich auch gesagt habe, ich finde es irgendwie spannend und man wird auch nicht, man bleibt einfach auch frisch und beschäftigt sich immer auch mit neuen Themen. Und das hat bis heute angehalten. Und ich bin dann privat 2014 von Berlin nach Hildesheim gezogen, weil ich meine Frau kennengelernt habe in 2014. Und wir haben dann ein Jahr eine Fernbeziehung geführt. Und ich bin dann final Anfang 2015 nach Hildesheim gezogen. Das ist ungefähr so 30 Kilometer von Hannover weg. Und durch diesen Umzug ist dann quasi auch das Geschäftsmodell entstanden. Also im Grunde genommen hat es relativ einfach damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich brauche im Grunde genommen Office, in dem ich arbeiten kann. Und ich habe mir dann wie jeder erstmal die Angebote bei Immobilien Scout angeguckt. Ich habe mir dann verschiedene Gründerzentren angeguckt. Ich habe mir ein Technologiezentrum angeguckt. Und letzten Endes war es so, dass ich gesagt habe, da ist halt nichts dabei, was ich wirklich so mit Berlin vergleichen kann, weil wir hatten in Berlin direkt am Rosenthaler Platz, hatten wir ein Office, das war so knapp 200 Quadratmeter. richtig cool mit allem drum und dran. Und naja, das habe ich halt dann in Hildesheim nicht gefunden. Und dann war die Entscheidung eigentlich schon im Kopf getroffen, dass ich sage, Mensch, pass auf, da muss man eigentlich irgendwas machen. Ja, ich will hier irgendwie was Cooles machen. Ich will was machen für genauso kreative Menschen und Leute wie ich. Und ich habe dann mit der Stadt gesprochen, ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen, ich habe dann mit der Wirtschaftsförderung gesprochen, habe denen mein Konzept vorgestellt, dass ich quasi eine Fläche schaffen will. Von im ersten Step war mal die Idee, so 400 Quadratmeter zu nehmen und da einfach, sage ich mal, ja, einen hippen, coolen Workspace zu bauen. So hat alles angefangen. Und dann saß ich da halt und habe dann im Grunde genommen auch so die Leute aus meinem Umfeld alle in dieses Office reingeholt. Dann haben wir angefangen, da an coolen Themen zu arbeiten und haben dann relativ schnell gemerkt, dass irgendwann die 400 Quadratmeter halt auch begrenzt sind und hatten dann die Möglichkeit, im selben Objekt nochmal zu wachsen auf 800 Quadratmeter und haben uns dann erstmalig eben auch für Externe geöffnet. Das heißt also, dass wir hingegangen sind und gesagt haben, wir vermieten Schreibtische, wir unterstützen Startups, Gründer in den Bereichen, wo wir halt eine Expertise haben. Und wir probieren auch mal das Thema Wissenstransfer Richtung Mittelstand hinzukriegen. So, das waren eigentlich so die drei Themen. Und das hat dann echt super gut funktioniert. Wir sind dann am Anfang echt überrannt worden und waren relativ schnell auch ausgebucht, weil die Leute gesagt haben, okay, sowas kenne ich halt noch nicht, sowas habe ich noch nicht gesehen, auch in der Art und Weise in einer solchen Stadt. Ja, normalerweise verbindet man solche Dinge immer nur mit den Metropolen. Ja, und aus diesem ersten Space sind jetzt mittlerweile knapp 8000 Quadratmeter an Fläche geworden und ja, wir sind da auf einem guten Weg und sind jetzt gerade dabei, dass wir das ganze Konzept als Franchise umstrukturieren. Das heißt also, dass wir uns öffnen auch für Leute, die daran interessiert sind und vor allen Dingen auch für Immobilienbesitzer, die sagen, ich habe eine Immobilie, ich bin vielleicht ein bisschen ideenlos, weiß nicht genau, was soll ich mit der Fläche machen. Und jetzt merken wir natürlich gerade auch so eine Phase wie Corona spielt uns schon in die Karten, weil halt der Bedarf einfach nach solchen Lösungen, flexiblen Lösungen vor allen Dingen da ist.
Aber es ist ja schon so, hört sich ja schon so an, dass es eben auch eine Besetzung der Nische ist, weil alles dreht sich eben immer in den urbanen Regionen ab, dort wo es hip ist, wo sich hier klassisch alle ansiedeln, vor allem die Startups. Und finde ich eigentlich auch gut, dass man eben dann genau mal nach außen geht und ja, andere Orte besetzt, weil der Bedarf ist da. Es gibt eben nicht nur da, sage ich jetzt mal, Startups und Leute und einen Bedarf. Und dann finde ich gut, dass du da das auch besetzt. Du bist ja wirklich so, wenn man dir auch zuhört, so von dem Weg, was du schon alles, sage ich jetzt mal, gemacht hast, vom Lloyds Coverholder, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Da würdest du mich auch noch interessieren am Rande, was da deine Branchen waren. Also was war da dein Main Focus von den Versicherungsthemen? Und von da kommend und jetzt bist du in diesem Workspace-Thema drin, hast aber insgesamt ja schon, du bist ja wirklich ein Seriengründer, insgesamt circa 13 Startups bis heute gegründet. Wie schaffst du es da überhaupt, den Überblick zu behalten und was nimmst du da so raus, auch an Learnings für dich oder was war da auch das Spannendste für dich bisher?
Naja, also zunächst mal ist es halt so, dass ich, glaube ich, dass ich jemand bin, der im Grunde genommen sich nicht, also keine Angst hat vor neuen Branchen. Ja, also ich gucke mir bestimmte Bereiche an. Ich kann gleich auch nochmal ein Thema nennen, Gastro. Also mein Bruder und ich haben im letzten Jahr ein neues Gastro-Konzept gelauncht in Zeiten von Corona, wo schon die komplette Gastronomie zu war. Aber wir trotzdem gesagt haben, wir trauen uns daran. Wir glauben, dass wir da halt ein cooles Produkt oder auch ein besonderes Produkt entwickeln können und auch den Nerv der Zeit treffen und merken jetzt halt einfach, dass es die absolut richtige Entscheidung war, das zu tun. Letzten Endes habe ich mich relativ viel mit dem Thema Accident und Health beschäftigt im Londoner Markt, viel mit dem ganzen Thema Annexversicherung. Das ist auch das, mit dem ich so groß geworden bin. Das heißt also, es gab ja auch mal ein Joint Venture zwischen mir und der Wertgarantie, wo wir das ganze Thema Elektronikversicherung in einem Startup auf den Markt gebracht haben. Also jeder, der die Wertgarantie weiß oder kennt, weiß, dass sie sehr B2B fokussiert sind auf eben Handel und vor allen Dingen auch auf Einzelhändler, also Ketten einmal, aber auch den Einzelhandel auch im Bereich der Fahrradversicherung. Und wir haben damals dann ein Portal zusammen gelauncht, wo es halt um das Thema B2C ging. Und das hat sich eigentlich so durchgezogen, dass man hingeht und sagt, also wo können wir im Grunde genommen Produkte entwickeln, die besonders sind, wo wir letzten Endes halt auch ja eine Berechtigung im Markt haben. Wir haben dann ja zum Schluss auch, habe ich dann noch mit einem Mitgründer MessUp gegründet, wo wir halt eine API entwickelt haben für das Thema Annexversicherung, wo wir in der Spitze, ich weiß schon gar nicht mehr, über 100 Produkte hatten für sämtliche Themen. Also angefangen von Fahrrad, Elektronik, Brillenversicherung, was weiß ich nicht. Also überall da, wo ich im Grunde genommen,
Kleine Gegenstände, ja.
genau, kleine Gegenstände, eine Coverage dafür, POS, sehr stark POS getrieben. Also da haben wir halt sehr, sehr viele Themen gemacht. Und für mich war halt immer irgendwo so das Besondere, es muss halt irgendwie was Cooles sein und es muss irgendwas sein, wo man sagt, okay, man hat da halt auch richtig, richtig Bock drauf, so, ne? Also, ich habe auch damals schon, wie ich bei der Provinzial angefangen habe, habe ich kein normales Geschäft gemacht. Ich habe nur im Grunde genommen ich habe nur Hausverwaltungs- und Wohnungsbaugenossenschaften gemacht in einem großen Stil. Das heißt also, wir haben einen Rahmenvertrag entwickelt damals und hatten halt dann die Möglichkeit, so große Wohnungsbaugenossenschaften und Hausverwaltung zu versichern. War natürlich super lukrativ, weil wir ja immer Neugeschäft hatten. Das heißt also, immer dann, wenn es einen Eigentumswechsel gab, gab es auch dementsprechend wieder eine Verprovisionierung. Und das war schon echt super spannend und deswegen kommt für mich eigentlich auch nichts anderes in Frage, als halt Themen zu machen, die eben nicht von der Stange sind oder die eben jetzt nicht so normal herkömmlicher Natur sind.
Jetzt der Corona-Krise und neues Gastro-Konzept. Eben, wenn man die zwei Begriffe hört, dann denkt man sich, das kann ja nicht funktionieren, weil es gibt ja jetzt momentan keine Gastronomie. Magst du mal was dazu erzählen, was ihr da gemacht habt?
Ja, also wir haben im Grunde genommen, ist das Gastro-Konzept ist entstanden aus dem Coworking Space, weil wir im Grunde genommen gesehen haben, dass natürlich auch die Coworker und die Mitglieder, die wir dann haben, Bedarf haben. Ja, es geht um Frühstück, es geht um Lunch, es geht aber vielleicht auch mal um den Nachmittag oder Abend, es geht um Events, es geht um Catering, also um ganz viele Dinge. Und wir hatten in Hildesheim die erste Location, die war so gelegen, dass sie von der Innenstadt so ungefähr 5 bis 7 Minuten entfernt war und hatten also kein direktes Angebot. Wir haben natürlich dann gesagt, wir kaufen uns coole Kaffeemaschinen, wir haben Müsli dahingestellt, wir haben Obst und sowas hingestellt, aber wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, eben mittags auch mal was Warmes zu präsentieren. Und so kam die Idee, dass wir gesagt haben, wenn wir halt in eine der nächsten Locations gehen oder wenn wir einen neuen Standort starten, dann integrieren wir automatisch dieses Konzept mit rein. Und so haben wir dann in Stralsund zum ersten Mal in dem Coworking Space ein Café integriert, was Stand heute eben Kaffee bietet, Kaltgetränke, du bekommst Bagels hier, Bowls, Kuchen, Muffins und sowas. Und dazu brauchen wir eben keine komplette Küche, sondern viele Sachen sind halt, die werden kalt zubereitet. Aber eben auch ein totaler USP, weil es sowas in der Stadt noch nicht gibt. Ja, also wir sind bei Lieferando jetzt aktuell die Nummer 1 in der Stadt. Auf Platz 1 auch, weil wir einfach diese Dinge anbieten und alle anderen, die etwas anbieten, sind halt dann nur Döner, Pizza, Burger, also so diese klassischen Dinge.
Ja.
Und wir haben uns halt wirklich fokussiert auf vegane Sachen, vegetarisch, wir haben ketogene Sachen zum Beispiel, wo wir sagen, okay, es gibt Leute, die wollen eben keine Kohlenhydrate in ihrem Essen haben oder verzichten ganz gezielt darauf. Naja, und das sind halt so Dinge, die wir gemacht haben und hatten dann ja das große Glück, dass wir eben nicht von der kompletten Schließung betroffen sind, sondern dass wir auf der einen Seite ja To-Go anbieten dürfen und Delivery. Und das hat eben dazu geführt, dass wir super, super in den letzten Monaten da durchgekommen sind, auch super Tageseinnahmen haben, die wir im Grunde genommen im Business Case so noch gar nicht vorgesehen hatten. Also das heißt, das Thema Delivery und To-Go funktioniert super und wir profitieren auch aktuell davon, dass fast alle Gastronomen in Stralsund geschlossen haben. Das heißt also, wir sind wirklich einer der wenigen, die geöffnet haben und das merken wir halt schon, weil wir dadurch natürlich dann auch ja, besonderes Vertrauen irgendwo dann genießen, weil die Leute sagen, ey, wir finden cool, dass ihr aufhabt und wir gehen dann zu euch, holen uns hier unseren Kaffee oder auch mal ein Bagel oder eine Bowl oder sowas. Also das funktioniert echt ganz gut. Also
Das ist ja schön, dass so aus der Not die Tugend machen, aber es ist halt eben so. Also ich meine, es trifft ja eigentlich auch irgendwie so den Zahn der Zeit, weil es irgendwie doch auch nötig ist und die Menschen müssen arbeiten und man muss ja trotzdem irgendwie nach vorne gehen, trotz Corona. Was hast du irgendwie was so aus der Corona-Krise, was du so Positives mit rausnimmst? Also ich meine, das Thema ist auch ein bisschen ausgelutscht mittlerweile, aber trotzdem, es geht ja irgendwie jeder eins damit um. Was nimmst du da so mit?
Naja, zunächst mal als Unternehmer ist es jetzt nicht, sag ich mal, also als Unternehmer hast du ja immer bestimmte Herausforderungen. Ja, das ist halt einfach so. Ich bin seit meinem 21. Lebensjahr bin ich als Unternehmer tätig und jeder Unternehmer kann wahrscheinlich bezeugen, dass eben nicht alle Phasen immer positiv sind, sondern es gibt immer Ups und Downs. Das gehört einfach dazu. Und genauso ist es eben auch mit Corona. Das ist natürlich eine besondere Situation, die man so noch nicht kannte. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das Entscheidende eben auch die positiven Dinge zu sehen und zu sagen, okay, jetzt erst recht. Also das, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns viel Zeit genommen, wir haben Prozesse überdacht, wir haben Prozesse neu gedacht, wir haben Umstrukturierungen gemacht, wir haben uns Zeit genommen für Dinge, für die wir ohne Corona keine Zeit gehabt hätten. Wir haben sehr, sehr viele neue Ideen entwickelt und was wir natürlich beobachtet haben, ist, dass das Mindset und die Skills, die wir mitbringen, natürlich auch einen Mehrwert haben für viele andere Unternehmen. Also die, die nicht schnell denken können, die nicht schnell sich vielleicht auf neue Situationen einstellen können. Da sind wir per se, und das meine ich jetzt nicht irgendwie abwertend oder negativ, aber wir können oftmals einfach schneller denken, schneller umschalten. Und ich glaube, das ist was Corona uns gezeigt hat, dass einem mehr Unternehmen so agieren müssen und auch dieses Mindset entwickeln müssen. Und ich finde, dass man schon beobachten kann, dass eben durch bedingt Corona es so einen Digitalschub gegeben hat, der ausgelöst wurde. Jeder hat auf einmal irgendwelche Videokonferenzen gemacht, jeder hat sich mit irgendwelchen Tools beschäftigt, jeder hat sich mit Kollaborationstools auseinandergesetzt. Und deswegen finde ich das schon spannend und glaube, dass es eben auch nachhaltig sich durchsetzen wird. Also Stichwort Travel Expenses und sowas. Ja, also wenn ich sehe, wie viel ich vorher gereist bin, wie viel ich im Flieger war, wie viel ich im Grunde genommen in Hotels verbracht habe, dann hat sich für mich ganz konkret jetzt herausgestellt, dass ich das in Zukunft definitiv anders organisieren werde, ja, weil man halt heute viel, viel über Video lösen kann, nicht alles, aber ich glaube einen großen Teil und das hat definitiv Auswirkungen auf das Verhalten im Bereich Travel.
Es ist ja schon so spaßig. Ich finde es auch sehr, sehr spannend, was dann plötzlich alles geht, was vorher vermeintlich nicht ging. Also gerade auch wieder in Bezug auf eben so quasi im ganzen Versicherungskontext, weil es ja dann schon teilweise eher sinnig ist, für 3 Stunden schnell irgendwie nach München zu fliegen und am gleichen Tag wieder zurück, wo du dann denkst, so, eigentlich das Meeting würdest du in einer halben Stunde auch in einem Videocall abhandeln können. Und das finde ich eigentlich auch etwas, was auch mich persönlich auch trifft, dass das sehr positiv ist und das ist auch nachhaltiger und ich glaube schon, dass sich dadurch etwas zum Positiven verändern wird. Da bin ich schon auch deiner Meinung. Es ist halt auch immer wieder die Frage, was man aus dem macht oder was man vermeintlich aus so einer Krise macht. Und da kommt natürlich immer wieder dieses Thema Digitalisierung so im Kontext. Also einerseits ist man ja gezwungen oder viele sind gezwungen, eben Videocalls und Kollaborationen und so, und da ist auch wieder wirklich viel passiert. Hast du denn auch das Gefühl, dass es nachhaltig passiert und dass die Leute oder dass viele das auch wirklich wollen und leben wollen, oder tun sie das einfach, weil sie es jetzt müssen? Weißt du, also es ist ja immer noch ein Unterschied, ob ich das wirklich in meinem Mindset habe, diese ganze digitale Transformation und den Need da auch sehe, oder einfach so, ja, jetzt muss ich halt und ja, wenn es nicht anders geht.
Also die Frage ist schwierig zu beantworten, weil ich jetzt nicht für so viel, also weil ich die Frage noch nicht so mit anderen großartig auch diskutiert habe. Ich kann jetzt nur für uns sprechen, dass ich sage, also es ist halt für uns, also wir merken halt mittlerweile keinen Unterschied, ob wir jetzt im Büro sitzen oder ob wir im Grunde virtuell zusammenarbeiten. Das heißt also, wir laufen zum Beispiel komplett auf der Google G Suite. Das funktioniert super. Also wir arbeiten sehr, sehr viel mit Drive, haben letzten Endes Hangouts und sowas funktioniert tadellos. Wir haben dann noch ein paar andere Tools, mit denen wir arbeiten, aber das funktioniert und ich merke es halt auch so, ich bin ja immer erreichbar und vorher war es halt so, dass man vielleicht gedacht hat, wenn einer im Homeoffice ist, dann ist er vielleicht nicht immer erreichbar. Also das funktioniert halt bei uns super. Ich weiß halt jetzt nicht, wie es aktuell bei anderen oder in anderen Firmen funktioniert, aber ich glaube schon, dass viele halt diesen Vorteil sehen. Also ich habe so ein, zwei Kollegen auch, die auch seit Jahren schon als Unternehmer tätig sind, die auch sagen, Dominik, also alles, was mit Reisen zu tun hat, ja, also ich muss nicht mehr irgendwo an einem Flughafen rumsetzen, ich muss mich nicht mehr mit Verspätung rumärgern und, und. Also ich glaube schon, dass das viele, viele Vorteile mit sich bringt. Und oftmals muss man auch wirklich sagen, also ich hatte heute Morgen wieder so eine Situation, die Assistentin von mir, die sagte, Mensch, Dominik, es schneit so heftig im Harz, ich glaube, ich komme heute nicht ins Büro, ich arbeite von zu Hause, wo ich sage, du, es macht einfach total Sinn, von zu Hause zu arbeiten, weil du setzt dich jetzt eine Stunde hin, bist total gestresst, kommst im Grunde genommen dann im Büro an, arbeitest, musst dann die Stunde auch wieder zurückfahren, also setz dich ganz gechillt zu Hause hin und wir können ja trotzdem an den Themen arbeiten. Also ich glaube, dieser Anspruch auch zu sagen, es muss immer alles und jeder im Büro sein, der ist einfach auch total veraltet. Also das ist einfach eine Sichtweise, wo ich sage, die trifft überhaupt gar nicht mehr den Nerv der Zeit. Und es ist ja so, dass man eben auch nicht unterstellen darf, nur weil derjenige zu Hause ist, würde er nicht arbeiten. Ne? Also letzten Endes, wenn wir halt ergebnisorientiert arbeiten, dann wird sich früher oder später sowieso rausstellen, hat derjenige seinen Job gemacht oder halt nicht. Also
Ja,
von
genau.
daher.
Also das sehe ich ja wie du. Ich bin ja da im Maximum entspannt und ich bin seit vielen, vielen Jahren eigentlich auch mobil unterwegs. Egal wo, ich kann immer überall arbeiten, ob es im Zug, im Flugzeug oder setz dich hin, du hast dein Gerät und let's go. Also ich habe, es hat schon auch mal viel mit Einstellung zu tun. Und wenn man cloudfähig, arbeitsfähig, also quasi installiert ist, spielt es auch gar keine Rolle. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Flipper zu sprechen kommen, also die Gründung deines ersten digitalen Intro-Tech-Versicherers. Das hat ja auch sehr großes Interesse so in den Fachmedien herbeigeführt. Da hat es ja im Launch, glaube ich, nicht so ganz wie geplant geklappt. Magst du uns mal dazu irgendwas sagen, verraten?
Ja, also zunächst mal glaube ich, bin ich einer der wenigen, die sehr offen, also erstmal kann jeder alle Fragen stellen, kriegt auf alles auch eine vernünftige und ordentliche Antwort. Ob man dann immer damit leben kann oder nicht, ist dann halt einfach so, ja, aber zumindest äußere ich mich immer zu allem. Also die Gründung von Flipper hatte ja einen bestimmten Grund und der Grund war, dass ich als Coverholder und MGA gemerkt habe, dass du an irgendwelchen Punkten halt noch immer abhängig bist vom Risikoträger. So, das war für mich der Punkt, wo wir halt dann aus dem Annex-Bereich die Entscheidung getroffen haben, zu sagen, wir gründen einen Versicherer, der im Grunde genommen auch voller Risikoträger ist. So. Und es gab dann damals auch schon in London ein Konzept, was entwickelt worden ist von mir, was ich dann auch mit verschiedenen Rückversicherern schon besprochen habe. Und ich habe dann mit verschiedenen, ja, strategischen Partnern im deutschen Markt gesprochen. Und dann gab es eben einige Assekurateure, mit denen ich gesprochen habe, unter anderem eben auch ein Assekurateur aus Hannover. Und mit dem habe ich dann das ganze Thema besprochen und dann sind wir relativ schnell übereingekommen, dass es auf der einen Seite eben ja, also fachliches Know-how bedarf, ne, wenn ich so einen Versicherer gründen will. Und ich wollte eben niemand sein, der hingeht und sagt, okay, wir machen jetzt einfach nur ein hippes Start-up ja, wir sind die ganzen Durchgeknallten, die in kurzen Hosen und mit einem Kickertisch irgendwie arbeiten, sondern ich wollte ein bisschen Bestand da reinbringen. Also habe ich gedacht, Mensch, Joint Venture zu machen oder einen Versicherer zu gründen mit einem, sage ich mal, wirklich eingesessenen Assekurateur ist absolut richtig. So. Und da stehe ich auch heute nach wie vor noch zu. Ich glaube, dass das nach wie vor die richtige Entscheidung war. Ich habe dann aber einfach gemerkt, im Rahmen der Zusammenarbeit und im Rahmen der Gründung, dass natürlich die Gründung eines Versicherers auch Personalien bedarf, die über ausreichende Expertisen verfügen. Das heißt also, es sind eben nicht die, ich sag mal einfach Techies oder die hippen 25-Jährigen, ja, sondern es sind eben die etablierten Versicherungsvorstände, die über viele Jahre in diesem Job schon arbeiten, die BaFin, sage ich mal, auch letzten Endes dann geprüft werden. Und da habe ich dann einfach gemerkt, dass oft halt die Sichtweisen auseinandergehen, ja. Deswegen geht es gar nicht so sehr darum, ob das die richtige Entscheidung war, mit Flipper zu starten oder nicht, ja, sondern das war absolut richtig. Nur ich glaube, und das habe ich eben aus dieser Gründung gelernt oder aus diesem Thema, dass ich heute mit niemandem mehr eine Firma gründe, der im Grunde genommen nicht aus meinem ganz, 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 ganz engen Umfeld kommt, die ich seit Jahren schon kenne. Ja, also mit meinem Bruder habe ich die letzten Firmen alle gegründet. Wir sind aufeinander eingespielt, wir sind abgestimmt, wir verstehen uns blind. Der eine weiß, was der andere macht. Wir können uns sehr gut einschätzen. Und das ist im Grunde genommen mein Learning. Ja, das heißt, also es ist eben nicht so zu sagen, okay, ich treffe da jemanden, ja, lass uns mal eine Firma gründen oder lass uns mal das machen oder das machen. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man wirklich einander versteht. Und dass man wirklich auch im Team gut spielen kann. Und dann sage ich auch ganz ehrlich, deswegen nehme ich nochmal das Beispiel Gastro, ist eigentlich völlig egal, was wir machen. Ja, also ich kann auch nächste Woche irgendwas im Bereich Mobility machen oder ich mache irgendwas im Food-Bereich oder was, whatever, spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir sind aber aufeinander eingespielt und wir können schnell Branchen analysieren, Produkte entwickeln und dann funktioniert das auch. Aber das ist halt so mein Learning daraus gewesen. Ne? Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, war es so, dass wir letzten Endes halt gestartet sind und dann gab es auch den einen oder anderen, der gestartet ist. Und ich glaube, es war einfach am Ende des Tages so ein Stück weit die Sichtweise der Investoren, die gesagt haben, naja, mit einem bestehenden Assekurateur oder mit einem seit 20 Jahren existierenden Assekurateur einen neuen Versicherer zu gründen, klingt so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen so. Und es war nicht das Berliner Hinterhof-Startup, ja, wo so 30 Leute sitzen, die im Grunde genommen halt irgendwie aus der Berliner Szene kommen, sondern es war einfach so dieses Traditionelle gemixt mit dem Neuen. Aber das war wahrscheinlich der Punkt, wo man einfach gesagt hat, okay, die Story ist nicht hundertprozentig rund, ja. Aber ich glaube nach wie vor, es war genau die richtige Entscheidung. Ich habe super viele Learnings daraus gezogen, bin dankbar für die Zeit auch. Und letzten Endes ist es halt einfach so, hätten wir das nicht probiert, hätte ich andere Learnings nicht gemacht. Und jetzt gibt es natürlich Stimmen, die sagen, ach hier, guck, da ist man rausgegangen mit der Meldung, hier digitalen Versicherer gründen, hat nicht funktioniert. Ich kann damit total leben, ja, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit, weil letzten Endes ist es so, wenn man Dinge nicht probiert, dann können Dinge auch nicht klappen und das gehört einfach dazu, ja, und Fehler gehören dazu und es gehört auch dazu, dass man sagt, wenn ich 10 Dinge anfasse, funktioniert vielleicht eins und 9 gehen schief und dann gibt es immer die Leute, die da stehen und sagen, ach hier, guck, habe ich dir doch gesagt, der Grön, ja, macht dies, das, das, hat nicht funktioniert. Aber letzten Endes ja, muss es diese Leute geben, die das tun. Sonst kommt im Grunde genommen nichts anderes auch in Gang, ne, und kann sich entwickeln.
Bin ich total, unterstütze ich total, weil ich glaube, wir haben hier in Europa schon auch nochmal einen anderen Umgang auch mit dieser Fail-Kultur. Wenn du dann in Amerika das mal in den Staaten anguckst, geht man da ganz anders damit um. Und ich glaube auch, dass man eben, ja, man wird ja besser und man entwickelt sich eben auch durch Fehler und lernen und okay, hat nicht geklappt. Wie finde ich den nächsten Weg? Und von dem her, ich finde das eigentlich auch sehr positiv und toll, wie du das hier eigentlich auch wiedergibst und dazu stehst, finde ich absolut, absolut
Und mich
richtig.
hat halt eins geprägt. Ich bin mit 16 Jahren bin ich in die USA gegangen, war knapp 2 Jahre dort als im Rahmen eines Exchange Student Program. Und die Zeit hat mich einfach geprägt. Ja, also ich bin als 16-Jähriger darüber gegangen und habe gesagt, okay, alles klar. Ja, die Welt gehört dir. Du kannst im Grunde genommen alles erreichen. Ich habe zum ersten Mal New York gesehen, habe da viel, viel ja auch. Also hat mich unheimlich selbstbewusst gemacht die Zeit. Und deswegen würde ich es auch immer wieder so tun. Ja, und es gibt ja auch kritische Stimmen, die sagen, ja, vielleicht hätte man das Marketing am Anfang ein bisschen ruhiger machen sollen. Und dann sage ich, ja, hätte man machen können, aber dann wären andere Dinge, hätten sich vielleicht nicht so entwickelt. Ja, und im Endeffekt zieht man natürlich seine Learnings daraus, aber ich glaube, dass es ja, dass alles so, wie es gekommen ist und sich entwickelt hat, alles gut ist.
Okay. Was ist eigentlich für dich dein bisher größter Erfolg, so persönlich als Gründer? Da geht es jetzt gar nicht mehr so darum, eben ich bin Erfolg, messe ich persönlich jetzt nicht nur an irgendwie an Revenues, sondern einfach so für sich in der persönlichen Weiterentwicklung. Und etwas, was mich bei dir besonders interessieren würde, was sind so deine Prinzipien, die du niemals eigentlich dich vom Weg abkommen lassen? Weil jeder hat doch irgendwie so seine Prinzipien, für die er einsteht. Und das würde mich mal bei dir interessieren. Das würde ich ganz spannend finden.
Also der größte Erfolg für mich ist im Grunde genommen, wenn ich einfach merke, dass man, also ich kann mich gut daran erinnern, wie ich damals so meine Karriere angefangen habe, habe ich einen Mentor an meiner Seite gehabt, der mich sehr, sehr viel unterstützt hat, der mich geführt hat, der mir sehr, sehr viel mit auf den Weg gegeben hat. Und ich merke einfach so in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, so in den letzten 5 bis 7 Jahre, dass selber halt die Anzahl von Menschen, die an einen herantreten, halt sich häuft, ja. Wo Leute sagen, Dominik, das, was du gemacht hast, finde ich inspirierend und begeistert mich und kann ich mich mit dir austauschen, können wir uns mal treffen, kannst du mir da oder da was zu sagen, kannst du mir ein Buch empfehlen? Und das finde ich, das ist für mich eigentlich das Schöne, dass man heute mit 39 so eine Position einnimmt, wo andere sich halt für einen interessieren und sagen, erzähl doch mal, wie ist das? Ja, also das ist für mich eigentlich so das Spannendste, weil ich selber früher in so einer Situation war. Ich habe früher mit meinen Brüdern, also die erste Firma habe ich damals mit meinen beiden Brüdern gegründet und ich habe dann handschriftlich, haben wir Briefe geschrieben an wirklich gestandene Unternehmer. Und haben uns im Grunde genommen ja einfach für deren Geschichte interessiert, ja, und haben gesagt, Mensch, also ich kann mich noch an einen Brief erinnern, den haben wir an Herrn Bühlbecker geschrieben von Lamberts in Aachen und haben ihm Brief geschrieben und haben gesagt, wissen Sie was, Herr Bühlbecker, wir finden das total beachtlich, was Sie aufgebaut haben, in welcher Position Sie sind und wir würden Sie gerne mal besuchen und würden gerne mal mit Ihnen sprechen. So, und dann hat die Assistentin uns angerufen, hat uns eingeladen, wir sind dann nach Aachen gefahren und das war halt schon beeindruckend, ja. So Menschen kennenzulernen. Und jetzt finde ich halt wirklich spannend, wenn man selber solche Anfragen kriegt, dass Leute sagen, ob Instagram oder Facebook oder LinkedIn. Also wenn Leute jemanden anschauen und sagen, Dominik, finde ich beachtlich, ja, ich würde dich gerne kennenlernen. So, das ist für mich schön, das ist für mich immer wieder ein Erfolg suggeriert oder signalisiert einem ja auch, dass man Mehrwert einfach schafft, auch für andere Menschen.
Und so deine, und hast du so das Prinzip, das Gründerprinzip oder so für dich, weißt du, so, oder irgendwie ein Mantra, wo du sagst, daran glaubst du ganz fest, was dich auch antreibt?
Naja, zunächst mal ist es halt die eiserne Disziplin, ja, in allem und allem. Jeder, der mich kennt, jeder, der aus meinem Umfeld kommt, weiß, dass ich sehr, sehr speziell bin, dass ich von den Menschen auch sehr viel fordere, weil ich selber sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selber habe. Das fängt bei der Disziplin beim Aufstehen an, das geht über das Thema Ordnung, das geht über das Thema Einsatz auch, Detail, Perfektionismus. Also ich bin absoluter Perfektionist. Und das sind so meine Prinzipien, also die Disziplin einfach. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich die Disziplin gerade in diesen Dingen irgendwann mal nur einen Tag nicht an den Tag gelegt habe. Ich kann mich einfach nicht daran erinnern, ja. Also ich habe jeden Tag den gleichen Drive, ich habe dieselbe Disziplin, ich habe dieselbe Power und die immer und immer wieder. Ja, und ich glaube, das ist der große Unterschied. Und auch wenn da mal Rückschläge bei sind, ich glaube, das ist halt der Unterschied, dass man dann auch weitermacht und auch in Situationen, wo man sagt, die scheint jetzt aussichtslos oder ich stehe da wirklich, weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Es geht halt immer weiter, es wird immer eine Lösung geben. Und der Unterschied ist einfach, dass ich weitermachen muss, ne? Und da unterscheiden sich dann halt, sage ich mal, die 95% zu den 5%. Die 95%, die hören vorher auf und die 5% machen weiter und kommen dann halt zum Erfolg. Und ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Ja,
Wie sieht
so.
denn ein klassischer Dominik Grönen-Tag aus?
Naja, also der Tag sieht so aus, dass ich in der Regel, also mittlerweile stehe ich immer ein bisschen später auf, aber ich stehe halt so zwischen, würde ich mal sagen, 6:30 Uhr und 7 Uhr irgendwann auf. Ich nehme dann auch morgens eine Stunde, wo ich mich fertig mache, wo ich dann dementsprechend auch meine Mails check und sowas und brauche dann erstmal sehr, sehr viel frische Luft. Also in der Regel reiße ich immer alle Fenster bei mir auf, brauche erstmal frische Luft, mache mich dann fertig, fahre ins Büro und ja, fange dann eigentlich an mit meinen Themen, ne? Telcos und was so dann ansteht. Und bin jemand, der innerhalb des Tages sich auch immer mal wieder eine Auszeit nimmt, also wo man sagt, okay, ich nehme jetzt mal eine halbe Stunde raus, gehe irgendwie mal raus oder setze mich ins Auto, fahre mal irgendwie eine Runde. Also das mache ich auch immer wieder. Und ja, mag auch einfach mal so eine halbe Stunde oder Stunde nichts machen, ja. Also dann gucke ich irgendwie eine Serie bei Netflix oder gucke mir irgendwas auf YouTube an, wo ich sage, okay, komm, man nimmt sich jetzt einfach mal raus. Und das ist halt das Schöne in unserer Zeit heute und das merke ich halt auch so in den Coworking Spaces, die wir haben, die bieten einem halt einfach die Möglichkeit, auch mal zu sagen, ich nehme mich jetzt mal eine halbe Stunde raus und kriege einfach mal den Kopf frei, ne? Also ansonsten, ja, ich empfinde halt all das, was ich tue, nicht als Arbeit, sondern mich erfüllt das und mir macht das tierisch Spaß. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich alles, was ich so in den letzten Jahren jetzt gemacht habe, zusammen mit meinem Bruder mache und wir uns wirklich ja, perfekt verstehen, wir ein Herz und eine Seele sind und dadurch fühlt sich das alles auch nicht an wie Arbeit, sondern mehr wie halt, ja, wir verwirklichen unsere Träume, unsere Visionen, so. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, oh, ich muss jetzt morgen früh um 8 Uhr im Büro sein, habe dann meine Termine, fahre dann nach Hause, sondern ja, jeder Tag macht halt Spaß und vor allen Dingen ist ja spannend, wenn man einfach merkt, man kriegt das Kundenfeedback, das Userfeedback und ja, also heute ist ja das Schöne, du kriegst ehrliches Feedback in Form von Bewertungen auf Google, Bewertungen auf Instagram und Facebook und allen möglichen Portalen, die es gibt. Und man merkt halt schon relativ schnell dann, ob ein Produkt oder auch etwas ankommt, was man geschaffen hat. Und das macht einen halt dann stolz, ne? Also ja.
Ja, vielen Dank. Wie bewertest du den aktuellen Clubhouse-Hype?
Also wenn man sich so ein bisschen das Thema Social Networks anguckt, dann ist es ja normal, dass ich würde mal sagen, alle 7 Jahre irgendwie eine neue Plattform oder ein neues Phänomen quasi im Markt entsteht. Und wenn ich jetzt mal daran denke, also ich komme noch so aus der Zeit auch MySpace, StudiVZ, das waren doch so die Zeiten, wo ich früher viel auf MySpace war. Und irgendwann hat man dann beobachtet, dass überall nur noch zu lesen war, ihr findet mich jetzt nicht mehr auf StudiVZ, ihr findet mich jetzt nur noch auf Facebook. Und ja, was Facebook dann halt spannend oder richtig gemacht hat, ist, dass man sich halt relativ früh für die Akquisition von Instagram und WhatsApp entschieden hat. Ja, das führt halt dazu, dass man immer noch den Plattformen verbunden ist. Aber dass jetzt sowas wie Clubhouse kommt, ist nicht überraschend. Ja, also das war eigentlich klar. Genauso klar ist es, dass in 7 Jahren oder in 5 Jahren wieder ein neuer Hype kommt. Ich finde
Ja.
das super spannend. Ich finde auch spannend, was so vor 2 Wochen am Wochenende passiert ist. Also überall war es in aller Munde. Und ja, finde es einfach super spannend. Habe selber auch der einen oder anderen Session mal zugehört. Und finde das auf jeden Fall ganz cool und ist auf jeden Fall ein Thema, was wir für uns auch sehr, sehr intensiv prüfen, weil wir einfach glauben, dass wir damit halt auch standortübergreifend ja, coole Formate halt schaffen können für Coworker, für Startups, für Leute, die in unserer Community sind. Also von daher sind wir gerade so ein bisschen in dem Findungsprozess und auch in den Überlegungen, wie wir es halt nutzen können. Aber ich finde es super spannend und Chapeau an die Jungs. Also cooles Thema, cooles Teil. Also das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Ich glaube, das ist der Beweis dafür. Dieses Audio Drop-In ist, glaube ich, deswegen so gut, weil eben das Produkt auch in Zeiten von Corona gelauncht wird. Ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied. Die Frage ist, ob der Hype eben auch so groß gewesen wäre, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Wahrscheinlich nicht. Aber ich finde es super.
Ja, you never know. Aber ich glaube was. Also mir ist das auch aufgefallen vor 2 Wochen. Ich habe selten so einen Hype an einem Wochenende erlebt, so mit dem Launch von so einer neuen App. Und das war ja wirklich der Wahnsinn. Du kriegst
Ja.
von überall her, kriegst du Meldungen und jedes Network, das du aufmachst, ist nur noch Clubhouse. Und dann ist natürlich sowieso diese Verknappung dann noch Invitation only und irgendwie das Gefühl so, komme ich jetzt da rein? Ich muss jetzt da mal
Ja.
gucken. Und wir haben ja jetzt gestern auch unser erstes eigenes Format gemacht mit OCC.
Ja.
Und ich fand es total spannend, weil es eben irgendwie doch noch so es ganz einen beruhigenden ja, Aspekt hat, weil es eben nur Voice-only ist. Aber man kann dann da auch nicht einfach so reinswitchen. Man hört einfach irgendwie zu. Und es hat so
Ja.
ein bisschen was mit Radio auch irgendwie.
Ja.
Und irgendwie ich fand das ganz, ganz entspannt irgendwie. Eine letzte Frage, die ist fast für mich als Schweizerin obligatorisch. Dein Bezug zur Schweiz und zur Schweizer Schokolade?
Also mein Bezug zur Schweiz ist sehr intensiv, weil ich meine allererste Gründung, also es war so, dass mein Bruder oder meine Brüder und ich uns damals relativ intensiv damit beschäftigt haben, die erste Firma zu gründen. Und ich kann mich dann erinnern, dass der mittlere Bruder, also der quasi in der Mitte von uns ist, der hat dann irgendwann gesagt, du Jungs, pass auf, wir machen das nicht hier, sondern ich habe uns Flüge gebucht und ich habe uns ein Hotel gebucht. Und dann sind wir nach Zürich geflogen und waren ein Wochenende im Dolder Grand Hotel. Und da hat eigentlich so alles angefangen. Deswegen habe ich einen ganz speziellen Bezug zu Zürich und auch zur Schweiz und mag die Schweiz sehr gerne, mag Zürich sehr gerne. Und ja, war sehr, sehr oft da, habe auf vielen Konferenzen auch in Zürich gesprochen, war sehr, sehr oft an der Uni St. Gallen, weil ich auch sehr, sehr viele Themen in St. Gallen mit dem Versicherungsinstitut da schon gemacht habe und ja, gesprochen habe. Also von daher liebe ich die Schweiz, tolles Land und tolle Stadt Zürich. Also ja. Ja, Schweizer Schokolade, mega. Also finde ich super. Wird immer eingekauft, wenn ich am Flughafen
Ja, da freut es mich umso mehr, dass ich dir dann
bin.
ein Paket Schweizer Schoki zuschicken werde.
Ja,
Als
cool.
Dank, dass du heute hier mein Gast warst. Ein
Ja.
letztes Statement zu dir, an unsere Zuhörer.
Ja, also für jeden, der sich irgendwie interessiert für das Thema, ich glaube, dass gerade so das Thema, was wir jetzt bespielen, New Work und auch das ganze Thema ja, Arbeiten der Zukunft ein super spannendes Thema ist. Also jeder kann sich gerne melden, können auch gerne da nochmal eine private Session machen und möchte an der Stelle auch nochmal sagen, dass es ja nicht so ist, dass man irgendwie sagt, man hat mit einer Branche jetzt komplett abgeschlossen, sondern wir haben ja zum Beispiel im letzten Jahr auch zusammen mit meinem sehr, sehr engen Freund Armin Moller von Mailo in Köln, haben wir eine Coworking-Police entwickelt, weil wir auch halt innerhalb des Coworking Spaces dann den Bedarf gesehen haben, was passiert eigentlich mit elektronischen Geräten oder mit den Belongings, die ich halt bei mir habe. Und deswegen ist es immer noch so, dass wir halt auch sehr, sehr stark natürlich Richtung Versicherung gucken oder anderen Themen. Also von daher, vielleicht gibt es auch irgendwann mal wieder ein Versicherungsventure, weiß man nicht. Also vielleicht gibt es was. Mal gucken.
Ja, herzlichen Dank, Dominik, und dann weiterhin viel Erfolg bei all deinen
Super.
Vorhaben und deinen Themen. Und du bist wirklich eine inspirierende Persönlichkeit mit deinem Drive und eben, es gibt keine Grenzen, auch von Branchen. Das finde ich ganz, ganz toll. Und ja, weiterhin viel
Super.
Erfolg. Herzlichen
Perfekt.
Dank.
Danke für die Zeit, danke für die Einladung.